Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum vorletzten Abend unserer Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester Vortragsreihen im Studium Generale montagsabends. Wir sind bereits in der 21. Folge. Wenn Sie je wissen wollten, was vorher geschah, nehmen Sie sich doch einfach eines dieser schönen Faltblätter mit. Da steht eine Internetadresse in der Innenseite und da können Sie, ich glaube, wir sind bei 170, 180 Tondateien finden aus den zurückliegenden 20 Semestern. Und können den einen oder anderen Vortrag nach Ihrem Gusto sich anhören oder auf Ihren Abspielgerät herunterladen und mitnehmen, zum Einschlafen nützen, wie auch immer. Alles kostenfrei und umsonst und so weiter. Und wie ich gerne an dieser Stelle mal betone, meines Wissens in diesem Ausmaß an keiner anderen deutschen Hochschule zu finden, immerhin. Nun gut, heute Abend werden wir uns, nachdem wir die letzten Vorträge ja immer relativ theoriegeladen uns mit Werten beschäftigt haben, eher aus ganz lebenswirklicher Perspektive einem Wert nähern, nämlich dem des Asylrechts. Wir haben heute Abend zu Gast aus Afghanistan als Flüchtling gekommen, die Juristin Fatana Abian und die Schriftstellerin Asta Scheib. Asta Scheib hat in einem Text, den sie uns nachher zu Gehör bringen wird, Erfahrungen von Frau Abir in Worte gebracht. Allerdings, es ist kein literarischer Text, wie sie mir gerade versichert hat, sondern der Versuch, eine authentische Stimme zu vermitteln. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Asta Scheib, die, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal jetzt bei uns zu Gast ist in den Vortragsreihen. Womöglich kennen Sie den einen oder anderen ihrer Romane, häufig widmet sie sich historischen Stoffen in ihren Romanen, hat hier auch den einen oder anderen schon vorgestellt. Sollten Sie zu der Lektüre noch nicht geschritten sein oder gekommen sein, dann kann ich Ihnen das nachdrücklich empfehlen. Ich finde, das ist eine sehr anschauliche Erzählweise, sehr spannend und sicher historisch auch getreu. Also genau das, was wir manchmal an der deutschen Literatur vermissen, nämlich nicht nur auf Wohlklang bedacht zu sein, sondern auch gut und spannend erzählt zu sein. Und das ja, finden Sie in den Romanen von Frau Scheib. Aber sie hat eben nicht nur eine literarische Ader, sie kommt ursprünglich aus dem Journalismus und ich denke, das war auch sicherlich mit eine Basis, um jetzt diesen Text zu verfassen, indem sie uns etwas erzählt über Erfahrungen, die sich aus den Erfahrungen von Frau Abir speisen. Frau Scheib wird den Text uns lesen, danach werden wir zusammen ein Gespräch führen und gerne Sie auch mit Ihren Fragen und Anregungen einbinden. Aber jetzt zuerst mal der Text von Asta Scheib.
In meinem Text gibt es eine Roja und Roja sitzt hier neben mir und wir haben diesen Namen gewählt, weil sie sich immer noch schützen muss und darauf bedacht sein muss, dass sie anonym bleibt. Also Roja ist Fatana. Ich habe den Text, der aus Gesprächen mit Fatana entstanden ist, habe ich mir die Überschrift gewählt, ein Mädchen, wirf es weg. Das war aber keine Fiktion, sondern ist eben aus meinem Gespräch entnommen. Das hat Rojas Mann zu ihr gesagt, als sie ein Mädchen auf die Welt gebracht hat. Ich lese jetzt einfach mal vor und nachher können wir reden. Glück. Roja sagt es gedehnt, eher wie Gluck. Sie zieht ihren Blazer über der Brust zusammen. Ist ihr kalt? Nein, Aber noch nie hat jemand sie gefragt, was das für sie bedeute, Glück. Immerhin ist sie 47 Jahre alt. Sie überlegt, ja doch, schon die Kindheit, der Garten der Großeltern, Sonne, Schatten, dicke Kirschen, Äpfel und Walnussbäume. Ein Becken mit Wasser und ein Bach. Roja steht oft ganz allein auf der kleinen Brücke und schaut ins Wasser. Doch alles zersplittert, wenn die Eltern stritten, der Vater zuschlug, sodass die Mutter regungslos im Bett lag, die Kinder nicht wussten, ob sie noch lebte. Später erfährt Roja, dass ihre Mutter ebenso wie der Vater einen akademischen Grad hat, dass sie für die Regierung arbeitet und einen Dienstwagen fährt. Die Dienstboten tun, was die Mutter sagt. Doch für den Vater ist sie ein Nichts. Rojas Familie gehört zu den liberalen Tadschiken oder Tadschiken. Man führt ein großes Haus, ein Leben in Wohlstand. Es ist für die Eltern selbstverständlich, dass auch die Töchter eine Schule besuchen, dass sie studieren. Roja wurde 1968 in Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan, geboren. Es heißt Kabul. Ich habe eigens gefragt, weil wir alle immer sagen Kabul oder Kabul. Und dann wollte ich wissen, wie man das nun wirklich ausspricht. Und Kabul ist okay, ne? Jetzt haben Sie auch was gelernt. Sie hat 12 Jahre die Schule besucht, danach Jura studiert. Während ihres Studiums lernte Roja ihren Mann kennen. 15 Jahre älter als sie, ernsthaft war er, höflich. Er warb um sie, die beiden trafen sich heimlich. Oh ja, anfangs waren wir verliebt. Roja sagt es bitter, wütend. Sie war pessimistisch, was die Familie ihres Bewerbers anging. Sie waren politisch auf Seiten der Taliban. Sie waren fundamentalistisch islamisch ausgerichtet. Als die Taliban im Jahre 1996, unterstützt von Saudi-Arabien und Pakistan, die liberaleren Mujahedin militärisch besiegten, wurde die Scharia radikal durchgesetzt. Bildung für Mädchen und Frauen wurde wieder strikt verboten. Doch wenn Roja über ihre Ängste mit ihrem Mann sprechen wollte, war er sofort aufgebracht. Er beteuerte, meine Leute sind nicht so, wir haben damit nichts zu tun. Sie hatte Angst, ihm zu widersprechen. Wenn Roja heute über ihre Ehe nachdenkt, begreift sie nicht, dass sie sich so sehr in ihrem Mann getäuscht hatte. Ihr war doch klar gewesen, dass er ein ultrakonservativer Paschtune war. Wieso hatte sie nicht die Schlinge um ihren Hals gespürt, die sich ganz langsam zuzog? Sie war eine erfolgreiche Jurastudentin, umworben. Doch ihr Freund bewachte jeden ihrer Schritte. Roja kann nicht wissen, dass er seiner Familie immer wieder verspricht, dass Roja nach der Heirat eine andere sein werde. Eine, die seiner Familie in allem gehorchen wird. Roja erfährt erst im Studium, dass häusliche Gewalt nicht nur in ihrer Familie an der Tagesordnung ist. Überall in Afghanistan werden Frauen zwangsverheiratet. Selbst Kinder zwingt man, mit viel älteren Partnern in deren Familien zu leben. Menschenrechtsverletzung, vom Staat gefördert und gestützt. Ihr Freund wird ihr von Tag zu Tag unheimlicher und unbegreiflicher. Roja wird erst nach der Heirat klar, dass der Unterschied zwischen Tadschiken und Paschtunen, was der Unterschied zwischen Tadschiken und Paschtunen wirklich bedeutet. Ihr Mann schimpft ständig über Rojas Mutter, sagt, dass sie viel zu kurze Röcke trage, auch, dass sie allein mit dem Auto herumkutschiere, außerhalb des Hauses arbeite. Was hat eine Frau im Ministerium zu suchen? Jetzt wird Roja doch wütend. Was bildet der sich eigentlich ein? Ihr wird plötzlich eiskalt. Der ist ja ein Taliban reinsten Wassers. Er wollte Roya auch ständig klar machen, dass sie kein Studium brauche. Mit einem Mal sah sie deutlich, was auf sie zukommen würde. Wahrscheinlich würde er sie genauso schlecht behandeln wie ihr Vater die Mutter. War sie erst seine Ehefrau, sah er sie vielleicht auch als ein rechtloses Nichts an. Roya nahm ihren Mut zusammen. Ich glaube, es ist besser, dass wir uns trennen, sagte sie zu ihm. Er starrt sie wütend an, dann schreit er, komm mir ja nicht damit, das ist längst zu spät. Alle wissen doch, dass wir verlobt sind. Meine Familie wäre blamiert, eine Schande. Höre, wenn du mich nicht heiratest, wird deine Familie umgebracht und du auch. Sie weiß, dass es ihm ernst ist, dass seine Familie sofort die Gelegenheit nutzen wird, die verhasste Schwiegertochter samt Familie loszuwerden. Roya ist sehend in die Falle getappt. Das Einzige, was ihr bleibt, ist, ihre Familie zu retten. Schließlich, gegen ihr besseres Wissen, heiratet Roya. Während unseres gesamten Gesprächs und auch später nennt sie niemals den Namen des Mannes, der sie so verbissen umworben hat. Er ist Paschtune. Die meisten Taliban sind Paschtunen. Es ist Roya inzwischen völlig klar, dass seine extrem konservativen Leute gegen die Heirat sind, weil Roya aus einer liberalen Familie kommt und Jura studiert hat. Doch ihr Freund beschwichtigt sie immer wieder. Wenn wir erst verheiratet sind, wenn wir Kinder haben, dann ändern sie ihre Meinung. Bei der Heirat ist Roya 18 und studiert noch. Es kamen so viele Gäste, dass man sie nicht mehr zählen konnte. Es seien bestimmt 500, hieß es. Als sich das Brautpaar nach der lauten, pompösen Hochzeitsfeier zurückzieht in sein Zimmer, wird Roya übel vor Widerwillen gegen ihren Mann, der sich während des Festes als Sieger aufgespielt hat. Sie sieht das grausame Lächeln der Schwiegermutter, die eisige Miene des Schwiegervaters und der anderen Verwandten. Ihr Mann gibt ihr einen Stoß, sodass sie aufs Bett fällt. Damit das klar ist, sagt er, nachts bestimme ich über dich und am Tag hast du meiner Familie zu gehorchen, und zwar allen meinen Verwandten. Da ist er mit einem Male nur noch der Taliban, ungeschminkt. Er lächelt so kalt wie sein Vater. Roya läuft zur Tür, nur weg hier, egal wohin. Sie wehrt sich gegen ihn, als er mit ihr Sex haben will. Es ergeht ihr wie ihrer Mutter. Ihr Mann schlägt sie überall hin, wo er sie gerade trifft. Anfangs schlägt sie zurück, doch das macht alles nur schlimmer. Voller Hass starren sie einander an. Schließlich vergewaltigt ihr Mann sie. Als er triumphierend das blutige Laken zeigt, lässt seine Mutter verbreiten, dass eine Dienerin heimlich Tierblut gebracht hat. Die Braut sei nicht unberührt gewesen. Voller Wut und verletztem Stolz brütet Roya über Scheidungsgedanken. Sie fühlt sich von ihrem Mann verraten. Ihr Widerwille wächst. Jeden Tag erfindet sie andere Ausflüchte. Ihr Mann geht zum Mullah, bringt alle möglichen Mittel an. Die Schwiegereltern, sogar die Brüder ihres Mannes, 14 und 15 Jahre alt, beschimpfen sie. Sie verhexe ihren Mann, sie schlafe mit anderen. Die Wahrsagerin hat das gesagt. Die Schwiegereltern bedrohen Roya. Wenn unserem Sohn etwas passiert, verlässt du unser Haus nicht lebendig. Du bist für die Familie eine Schande. Ständige Frage, warum bist du nicht schwanger? Das erste Kind Royas ist ein Mädchen. Voller Wut, Verachtung und Enttäuschung brüllt ihr Mann, ein Mädchen, wirf es weg. Kurz hintereinander bekommt Roya noch zwei Kinder, weil ihr Mann es so will. Eine Weigerung Rojas, bestenfalls Verachtung, schlimmstenfalls Schläge. Ihr Mann vergewaltigt sie auch während der Schwangerschaft, wenn sie sich ihm verweigert. Vermutlich daher erleidet Roja im 7. Monat eine Fehlgeburt. Die Familie holt trotz Rojas Drängen und Bitten keinen Arzt, als Roja starke Krämpfe im Bauch bekommt. Roja hat Angst, kalte Angst. Sie ist völlig allein und sie weiß, dass in ihrem Land jedes Jahr Tausende von jungen Frauen schon vor der Entbindung sterben oder während der Geburt oder danach. In ihrem Elternhaus hätte man sofort den Arzt geholt. Es gibt Ärzte in Kabul, es gibt Krankenhäuser und Apotheken. Doch die Schwiegermutter bestimmt, was mit Roja geschieht. Sie droht voller Hass, dass sie eine neue Frau für ihren Sohn suchen wird. Dann lässt er sich endlich von dir scheiden. Und du wirst ja wissen, dass immer der Mann die Kinder behält. Roja hat begriffen, dass sie von dieser Familie nur Hass zu erwarten hat. Man behandelt sie wie eine Sklavin, wie ein Nichts. Doch sie lässt sich nichts anmerken. Passt sich nach außen hin an, so gut es ihr möglich ist. Sie weiß, dass ihre Kinder für die Familie wichtig sind. Azo, ihre Tochter, zwar kaum, aber Reshat und Hemat, ihre Söhne. Doch nicht einmal, als eines von ihnen krank wird, holt man einen Arzt. Roja kennt die Statistik. Die Kindersterblichkeit ist hoch in Afghanistan. Knapp ein Drittel der Kinder stirbt vor dem 5. Lebensjahr. Roja gelingt es mit Hilfe ihrer Mutter, für einen Gesundheitscheck heimlich einen Arzt aufzusuchen. Ja, die Kinder sind gesund. Roja selbst auch. Unangemeldet kommen Schwiegermutter, Schwiegervater, sonstige Verwandten in ihre Wohnung. Sie erwarten, dass Roja für alle kocht. Ihr Mann fand es in Ordnung. Oftmals dachte Roja, dass ihr Mann vor der Hochzeit doch liebenswürdig und höflich gewesen war. Wie hatte er es geschafft, sie zu täuschen? Er verprügelte Roja auch, wenn seine Eltern sich bei ihm beklagt hatten. Warum hat Roja meiner Mutter keinen Reis angeboten? Warum hat sie meinem Bruder nicht vom Hackfleisch kosten lassen? Im Haushalt kann sie ohnehin nichts recht machen. Ihr Mann kauft ein. Roja hat selten die Lebensmittel, die sie zum Kochen braucht. In den kalten Wintern durfte sie untertags nicht heizen. Das machte am Abend ihr Mann. Ihre Eltern und Geschwister sollte Roja nicht besuchen. Verbot der Schwiegereltern. Ihre Söhne und die Tochter waren Rojas tägliche Freude. Aber ihr Mann wusste auch da, wie er Roja beleidigen und verleumden konnte. Reshat, ihr erster Sohn, hatte auffallend blaue Augen. Das ist nicht mein Sohn. Du bist fremdgegangen mit einem Russen. Alle haben es gesagt. Roja nahm ihn nicht mehr ernst. Er richtete ein großes Fest aus für den Sohn und später für den Bruder. Bei Tochter Azus Geburt gab es kein Fest. Die politische Situation in Afghanistan wurde immer gefährlicher. Jeden Tag gab es Schießereien in Kabul zwischen der demokratischen Regierung und den Taliban. Diese verordneten den Frauen wieder das Tragen der Burka und außerdem bekamen sie wieder Hausarrest. Roja war in dieser Zeit als Beamtin tätig. Wenn sie von der Arbeit nach Hause kam, verlangte ihr Mann immer wieder, dass sie mit der Arbeit aufhören solle. Andererseits nahm er ihr aber am Monatsende das verdiente Geld aus der Tasche. Im Jahr 1994 hatte Rojas Familie wie alle Bewohner Kabuls unerträgliche Angst um ihr Leben und das der Kinder. Sie beschlossen zu fliehen. 3 Monate hatte die gesamte Familie unter schlimmsten Umständen im Keller gehaust. Schnell waren Mehl, Öl und Reis aufgebraucht. Frisches Essen konnte man nicht kaufen. Alle Läden waren geschlossen. Im benachbarten Pakistan angekommen, konnte Roja bald Englisch unterrichten und Paschtu. Sie verdiente Geld, was ihrem Mann wieder überhaupt nicht passte. War sie das Familienoberhaupt oder er? Zum ersten Mal scherte Roja sich nicht darum. Ihre Kinder sollten in Sicherheit leben, zur Schule gehen. Sie konnte die Familie erhalten. Rojas Mann dagegen fand sich nicht zurecht. Er fand auch keine Arbeit und ging nach Afghanistan zurück. Verlangte, dass Roja und die Kinder mitkämen. Er warf ihr vor, sie würde das Leben genießen und seine Eltern hilflos in Afghanistan zurücklassen. Doch Roja weigerte sich, zurückzugehen. Sie wusste, dort würde wieder die Hölle sein. Schließlich warf ihr Mann ihr vor, dass sie einen Geliebten hätte, der sie unterstütze. Roja hatte sich an den Gedanken gewöhnt, dass ihr Mann verrückt sein musste. Er versuchte immer wieder, Roja umzustimmen, bis er schließlich, es war im Sommer 1995, versuchte, sie zu vergiften mit Medikamenten, die sie angeblich stärken sollten. Doch durch die Einnahme ging es Roja so schlecht, dass sie einen Teil der Tabletten heimlich versteckte. Die Kinder haben in dieser Zeit sehr gelitten. Roja arbeitete hart für den Unterhalt der Familie, hatte kaum Zeit für sie. Sie war geschwächt nach dem Angriff ihres Mannes. Heimlich wollte sie einen Arzt aufsuchen. Doch ihr Mann kam mit. Er erklärte dem Arzt, dass seine Frau dauernd maule, unzufrieden sei, ihre Krankheiten seien nur Schauspielerei. Da hat der Arzt, auch ein Afghane, ihn aus der Praxis gewiesen. Er gab Roja Medikamente mit. Nach einer Woche sollte sie zur Kontrolle kommen. Doch ihr Mann verbot ihr, den Arzt noch einmal aufzusuchen. Die alte Leier. Er habe sich erkundigt, das sei ein Arzt, nach dem seien alle Frauen verrückt. Da gehst du nicht mehr hin. Das wirst du ja sehen, sagte Roja. Am nächsten Tag hatte Roja für ihre drei Vorschulkinder ein Essen gemacht, wie jeden Tag. Um 16 Uhr kam Tochter Azo von der Schule, aber die Brüder kamen nicht. Es wurde Abend. Roja geriet in Panik, fragte ständig Azo, wo die Brüder seien, obwohl sie es eigentlich schon wusste. Und schließlich gab Azo zu, der Vater habe die Brüder abgeholt. Er wolle mit ihnen einkaufen gehen und Eis essen. Sie selbst sei schnell weggelaufen, als sie das Auto des Vaters gesehen habe. Einkaufen, Eis essen. Damit hatte er die Söhne geködert. Roja zitterte vor Wut und Angst. Eine Nachbarin kam. Ihr Mann habe angerufen, er sei mit Reshat und Himmat in Jalalabad. Von da gehe er nach Kabul. Wenn Roja seine Frau bleiben wolle, solle sie nach Jalalabad kommen und gemeinsam mit der Familie nach Kabul gehen. Niemals, dachte Roja. Sie wusste, warum sie zurück ins zerstörte Kabul gehen sollte. Es ging um die Kontrolle über sie. Roja schickte ihre Mutter zur Familie ihres Mannes nach Kabul. 2 Stunden Busfahrt. Die Mutter schenkte ihnen in Rojas Namen ein Lamm. Das ist im Islam üblich, wenn man jemanden um Verzeihung bitten will. Selber wollte Roja nicht hingehen, weil Azo bei ihr war. Sie hatte Angst, die Familie würde ihr auch dieses Kind wegnehmen. Die Mutter berichtete Roja nach ihrer Rückkehr, dass die Familie unversöhnlich sei. Ihr Mann habe 3-mal gesagt, du bist geschieden. Und damit sei sie jetzt geschieden. Die Kinder gehören uns, hatte die Schwiegermutter zu Rojas Mutter gesagt. Wir brauchen deine Tochter nicht mehr. In dieser Nacht, das war 1996, ist der ehemalige Präsident Afghanistans, Dr. Najibullah, ein liberaler Paschtune, umgebracht worden, gefoltert und erhängt, zusammen mit seinem Bruder. Er war ein guter Präsident, doch die Islamisten waren gegen ihn. Es war eine schreckliche Stimmung im Land. Roya hatte große Angst um ihre Söhne. 1997 ist sie mit Azo und ihrer Mutter nach Russland geflüchtet. Ihr Vater war in Kabul erschossen worden, als er allein in der Wohnung war. Die Mutter konnte noch mit ihm sprechen, ehe er starb. Er hat gesagt, die Brüder des Schwiegersohnes seien in die Wohnung eingebrochen und hätten bei einem Streit auf ihn geschossen. Es gab keinen Arzt, wahrscheinlich haben sie das verhindert. Und so starb Rojas Vater. Warum? Weil er ein Intellektueller war, aus einer intellektuellen Familie kam, Frau und Töchter studieren ließ. Wer weiß es schon. Roja hat das alles sehr mitgenommen, den Vater verloren, die Söhne, 5 und 6 Jahre alt. Die Gedanken an sie machten jeden Tag zur Hölle. Roja glaubte, sie würde verrückt. Sie musste ins Krankenhaus, bekam Beruhigungsspritzen. Ihr Mann verlangte $10.000, wenn er die Kinder herausgeben solle. Er wusste, dass Roja so viel Geld nicht hatte. Doch Rojas Bruder hat ihm das Geld geschickt und die Kinder kamen tatsächlich. Rojas Mutter brachte sie mit in die Klinik. Roja konnte sich kaum beherrschen. Die Kinder waren so dünn, so schmutzig, sichtbar traumatisiert. Sie hatten viel zu viel gesehen. Der Kleine war krank, hustete stark. Roja dachte sofort, er ist ja richtig krank und wir sind hier nicht krankenversichert. Ihr letztes Geld war für ihren Klinikaufenthalt draufgegangen. Beide Kinder kannten Roja nicht mehr, hatten Angst. Sie mussten dringend geduscht werden, gepflegt. Ein Cousin, der auch einen kleinen Sohn hatte, ging mit Hemat zu einem Kinderarzt. Hemat hatte einen Parasiten in der Lunge. Er musste operiert werden, eine risikoreiche Operation. Roja musste unterschreiben, dass sie einverstanden sei, wenn weitere Eingriffe nötig wären. Sie war einen Monat mit ihrem Sohn im Krankenhaus. Sie konnte schon einigermaßen gut Russisch. Tagsüber durfte sie bei ihm sitzen. In der Nacht hat sie sich versteckt, bis Ärzte und Personal heimgingen. Dann hat sie sich wieder hineingeschlichen, auf dem Boden geschlafen. Hemat hat ihr seine Hand heruntergereicht. Er war wieder bei ihr. Mit 5 und 6 Jahren hat ihr Vater sie mitgenommen. Mit 8 und 9 waren sie wieder bei Roja. Ihr Mann kam auch nach Russland. Hemat sei nicht krank, er sei nur allergisch gegen die Luft in Russland. Und Roja wolle ja nur jeden Tag im Krankenhaus sitzen, wegen der schönen Ärzte, das kenne er ja. Er wollte, dass sie alle zurückfliegen nach Afghanistan. Roja ignorierte ihn, so gut es ging. Doch sie wurde gewarnt, dass ihr Mann jemanden beauftragt hatte, sie umzubringen. Ihre Mutter und ihr Bruder rieten, sofort zu fliehen. Mit einem frisch operierten Kind, Hemat konnte noch gar nicht richtig laufen. Sie haben es dennoch gewagt. Roja, die Mutter, Rojas Bruder, dessen Frau und Kinder. Hemat war unglaublich tapfer, ist weite Strecken zu Fuß gelaufen. Ihr Ziel war Deutschland, wo einer der Brüder schon lebte. Sie haben es schließlich geschafft, im Jahr 2000 in Deutschland anzukommen, über Ungarn, Ukraine, Österreich. Die Flucht war von Schleusern organisiert. Verständigung mit Handzeichen. Einsteigen, aussteigen, weitergehen, wieder einsteigen und immer so weiter. In Ungarn wurden sie 10 Tage lang in einem Zimmer zusammengepfercht, in einem Keller. Ganz oben an der Decke war ein winziges Fenster. So wenig Luft zum Atmen. Die Kinder haben am meisten gelitten. Alle waren immer voller Angst vor Entdeckung. Hier im tiefsten Elend berichteten Rojas Söhne nach und nach, was sie alles mit ansehen mussten, als sie mit dem Vater bei den Taliban waren. Die Taliban haben auf dem Spielplatz die Mütter geschlagen, die um Brot bettelten. Man verdächtigte sie des Ehebruchs. Die haben geschrien. Dann wurden die Frauen erschossen oder geköpft. Die Kerle haben auch die Kinder mitgenommen. Haben die geschrien, wurden sie geschlagen oder erschossen. Würden Rishat und Hemat das je vergessen? Das gesamte Geld hatten die Schleuser. Alle waren total von denen abhängig. Von diesem Keller in Ungarn aus wurden sie nach Österreich gebracht, nach Wien. Endlich Wien! Roja konnte sich recht gut auf Englisch verständigen. Die Wachen wollten Fingerabdrücke von allen nehmen. Roja und ihre Familie haben sich geweigert. Da hat man sie auf ein Grundstück gebracht. Eine Woche lang lebten sie im Freien, in einem Garten. Das war wunderbar. Roja lacht befreit, fast triumphierend, weil sie alle glücklich waren in dieser Woche. Es war schönes Wetter, gute Luft, die Nächte waren warm, sie fühlten sich frei. Sonne und gute Luft, das ist schon sehr viel. Doch sie kamen in ein Asylantenheim, wurden mit Lautsprechern aufgerufen. Kommen Sie zum Interview, wir brauchen Ihre Fingerabdrücke. Weil sie sich allem verweigert haben, bekamen Roja und ihre Leute nichts zu essen, keine Kleider, nichts. Doch sie wussten, wenn die Behörden ihre Fingerabdrücke hatten, schickten sie alle zurück nach Ungarn. Roja und ihr Bruder wollten aber unbedingt nach Deutschland. Da wohnt der zweite Bruder, da wohnt eine Schwester Rojas. Endlich kam der Schleuser. Es hieß, wir gehen weiter. Deutschland, München. Da wollten sie hin. Dafür hatten sie alles auf sich genommen. Der Schleuser rief bei ihrer Schwester an und sie hat die Familie abgeholt, ist mit zur Polizei gegangen. Sie wollten ja nicht illegal hier sein. Doch dann hatte Rojas Schwester keinen Einfluss mehr. Sie wurden nach Deggendorf geschickt. Roja hat immer versucht, nach München zu kommen. In München ist für eine so große Familie kein Platz, hieß es. Dann Ingolstadt, 4 Jahre lang. Auch dort immer wieder der Wunsch, zu Rojas Schwester nach München zu kommen. Es wurde nicht erlaubt. Doch Roja bekam einen Job als Kassiererin bei McDonald's. Rojas Deutschkenntnisse waren noch nicht berauschend, doch sie war immer mit dem Wörterbuch unterwegs. Nachtschicht. Um 18 Uhr am Abend anfangen, morgens um 5 Uhr sollte Schluss sein. Es dauerte stets viel länger. Doch Roja musste pünktlich nach Hause. Ihre Kinder waren ja noch immer klein, 8, 9 und 10 Jahre alt. Ich konnte den Gedanken nicht aushalten, dass sie alles alleine machen mussten. Aufstehen, anziehen, frühstücken, zur Schule gehen. Roja bat ihre Chefin, sie doch pünktlich nach Hause gehen zu lassen, wie vereinbart. Willst du arbeiten oder nicht? Roja bekam die Entlassung. 2003 stirbt Rojas Schwester. Ihre Kinder waren 9 und 12 Jahre alt. Roja hat sie zu sich genommen. Endlich München. Doch die Freude stirbt im Asylantenheim. 2 Zimmer, jeweils 10 und 15 Quadratmeter, Messestadt Ost, Schwankhardtweg, schrecklich. Der Chef dort spürt Royas Entsetzen. Er beschließt, sie nicht zu mögen. Was sie macht, ist falsch. Erste Entscheidung. Ein Zimmer genügt. Begründung: Sie behandeln ihre Kinder nicht gut. So lief das. Sie konnten die Beine nicht richtig ausstrecken, wenn sie schlafen wollten. In der Unterkunft haben an die 500 Leute gelebt. Die Küche war eine Gemeinschaftsküche. Roya fand kaum mal eine freie Herdplatte, um für alle zu kochen. Alles war besetzt. Roya kaufte einen Mikrowellenherd, kocht auf dem Zimmer. Das ist dem Chef berichtet worden. Man kam, hat das Zimmer durchsucht, hat alles mitgenommen, was Roya gekauft hatte. Lampe, Toaster, alles weg. Schließlich hat Roya für die Kinder Spiegelei gemacht, auf dem umgedrehten, glühend heißen Bügeleisen eine kleine Pfanne vom Flohmarkt gestellt. Ganz dünn Öl hinein und fertig. Roya lacht wieder ihr Siegerlachen. Hauptsache, sie hat für die Kinder zu essen. Aber alles in einem Zimmer. Gemeinschaftsküche, Bügeleisenküche, Kleiderzimmer, Wäschezimmer, das riecht streng. Roya hat in der U-Bahn oder in Geschäften gespürt, dass die Leute ihr ausweichen, die Nase rümpfen. Wir haben leider gestunken, sagt sie heute und lacht nicht mehr. Sie musste wieder Arbeit suchen, machte alles, in Gaststätten Geschirr abspülen, privat putzen, alles, was sie bekam. 6 Wochen Arbeitserlaubnis, 6 Wochen Aufenthaltserlaubnis, immer wieder von Neuem muss sie dies beantragen. Mühsam, zäh. Diesen Teufelskreis hat Roya bis 2006 ausgehalten. Dann hat sie für die Kinder und sich selbst eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Zunächst eine einjährige, dann eine zweijährige und endlich eine unbefristete. Erst seit 2015 ist Roya in Deutschland eingebürgert. Sie arbeitet als Dolmetscherin und betreut auch heute selbst unbegleitete geflüchtete Jugendliche. Doch ihr Sohn Richard ist in der 9. Klasse zusammengebrochen. Ich bin nichts. Ich habe keine Heimat. Ich bin ein lästiger Ausländer. Die Lehrer wollen mich nicht, die Mitschüler auch nicht. Ich bin kein Mensch hier in Deutschland, rief er immer wieder verzweifelt. Roya musste ihn ins Krankenhaus bringen. Immer wieder wurde er verlegt, immer wieder mit einer anderen Diagnose. Er ist bis heute seelisch krank, aber er ist sehr tapfer, strengt sich an. Roya sagt, ihr Sohn sei wie alle Männer ihres Volkes. Sie reden nicht über Gefühle. Sie geben nicht zu, dass sie krank sind und schon gar nicht, dass mit der Seele etwas nicht stimmt. Sie lassen sich nur sehr schwer helfen. Aber Roya hat nicht locker gelassen. Sie lässt sich von den Ärzten die Unterlagen geben, erklärt ihrem Sohn, dass er an Symptomen leidet, die deutsche Jungen genauso haben, dass er auf die Menschen zugehen muss, sich nicht hineinsteigern in seine Ängste. Sie hat ihm von ihren eigenen Ängsten berichtet und konnte so seine Probleme abbauen. Auch Roya selbst hat psychische Hilfe gebraucht und bei Refugio bekommen. Die Therapie hat ihr geholfen, mit den vielfältigen Belastungen umzugehen. Inzwischen haben beide Söhne eine Ausbildung gemacht, haben die Prüfungen bestanden, sind beide Filialleiter geworden. Tochter Azo arbeitet im öffentlichen Dienst. Der Arzt ihres Ältesten hat Roya ein Kompliment gemacht. Sie haben es geschafft. Ihr Sohn ist kein Verlierer, sondern ein Gewinner geworden. Seit ich in Deutschland lebe, seit meine Schwierigkeiten vorbei sind, bin ich glücklich. Zum ersten Mal fühle ich mich total frei und ich bewege mich auch total frei. Ich habe inzwischen einen richtigen Freundeskreis. Wir gehen raus in die Natur, da bin ich am liebsten. Und Ihr Mann? Er ist ihr nachgekommen, lebt auch in Deutschland, doch Roya hat die Scheidung eingereicht. Zum Scheidungstermin hat sie sich sorgfältig angezogen, die üppigen Haare aufgesteckt. Der Richter fragte, ob sie geschieden werden wollten. Roya sagt ja, unbedingt. Ihr Mann sagt nein, niemals. Doch Roya hat ihre Scheidung bekommen. Sie war frei. Zum ersten Mal wirklich frei. Ich danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank für diese dichten Eindrücke, die Sie uns vermittelt haben. Wie geht es Ihren Kindern?
Gut, danke. Ja. Geht es Ihnen gut? Die arbeiten hart. Die bemühen sich, immer zu arbeiten. Ja.
Sind Ihre Kinder und Sie mittlerweile angekommen hier? Haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt an dem richtigen Ort für Sie und Ihre Kinder?
Auf jeden Fall ja, weil unser Ziel am Anfang Deutschland war, wir haben unser Ziel erreicht. Ja, wir fühlen uns sehr glücklich.
Schön, dass Sie da sind.
Wir fühlen uns auch zu Hause. Dankeschön.
Ja, Fragen. Möchten Sie was sagen? Ja, bitte.
Ja. Leider nein.
Wenn Sie gestatten, würde ich die Fragen immer kurz wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Also Sie fragen, ob die juristische Qualifikation, die Frau Abi in Afghanistan erworben hat, ihr hier in irgendeiner Weise nützen kann.
Leider konnte ich mein Diplom und sowas nicht mitbringen, so wir unterwegs dürften, gar nichts, kein Papier, nichts mitnehmen, und dieser Weg war sehr lang und sehr gefährlich. Wenn Kleinigkeit bei uns erwischt wurde oder entdeckt wurde, wir konnten schon im Lebensgefahr stehen. Deswegen vom Schleuser alles untersagt. Endlich letztes Jahr habe ich geschafft, mein Diplom dort beantragen, nicht selber persönlich hingegangen gewesen, sondern ich habe so durch jemanden dort einen Antrag geschickt, dass ich mein Diplom hier holen möchte. Aber leider in meinem Land ist wieder so einen frauenfeindlich oder frauenfeindliches Land geworden. Die haben so sich gewünscht, dass ich persönlich hingehe, mich vorstellen und den Antrag stellen, damit ich mein Diplom aussehen bekomme. Dann habe ich Nein gesagt, weil, wissen Sie, wenn ich nochmal hingehe und wissen, dass nach so langer Zeit bin ich wieder in Afghanistan und die haben Sehnsucht nach solchen Menschen und Frauen, die emanzipiert sind, mich umzubringen oder ich komme nie wieder zurück. Das war eine Ausrede, dass ich hingehen musste. Und nur habe ich so eine Bestätigung bekommen, da steht drauf, dass ich 3 Semester dort besucht habe. In diesem Fall, sie wollten mich so ein bisschen so aufreizen oder wie, dass ich mich hingehen und wütend und sage, nein, ich habe schon abgeschlossen, aber habe gedacht, nee, okay, ich bin damit einverstanden. Hauptsache, ich bin am Leben und meine Kinder, wir sind gerettet. Dieses Papier mehr persönlich bringt nicht, aber für diese Gesellschaft, klar, braucht man sowas. Ich habe es leider nicht dabei, aber habe ich hier in Deutschland Computerführerschein-Ausbildung gemacht. Das habe ich Führerschein dafür. Computerführerschein kennen Sie vielleicht allen. Und das, diese Ausbildung dauert ein Jahr, das habe ich gemacht. Und danach habe ich eine Ausbildung zur Büroassistentin gemacht, damit ich mich wieder im Bürobereich bewegen, so dass ich wieder anfange mit den Papiere anzufassen. Und dann habe ich geschafft und den Behördegang total kann ich, weiß ich von A bis Z, wenn man mit dem Behörde mit dem umgehen oder wie man sich vorstellen, wie man sich ja, umgehen. Deswegen und seit Anfang an habe ich das geübt mit den anderen Flüchtlingen, dass ich sie gerne helfen wollte. Ich habe allen zum Behörde genommen, egal ob der aus Syrien kamen oder aus dem Irak oder aus Afghanistan oder aus wo weiß ich nicht, aber wir haben versucht uns zu verständigen, sogar verschiedene Wörter, Afghanisch, Arabisch, Syrisch und alles haben wir zusammengeschmissen, einen Satz davon gemacht und sind wir zum Behörde gegangen, so wie Frau Scheib gesagt hat, dass ich mit meinem Wörterbuch unterwegs war immer. Und ich habe mit meinem Wörterbuch, mit der Hilfe meines Wörterbuchs, habe ich den Briefe übersetzt und dann habe ich herausgefunden, was darin steht. Und dann haben wir versucht, etwas zu unternehmen. Entweder für mich, für meine Familie oder für meine Mitbewohner in dem Asylantenheim. Und das ist zu meinem Hobby geworden. Und jetzt, es war mein Hobby, aber das, jetzt ist es zu meinem Hauptjob geworden. Zuerst hobbymäßig angefangen, dann ehrenamtlich und dann jetzt mein Hauptjob ist das. Und Dolmetschen, Übersetzen mache ich für 4 Sprachen, Dari, Pashto, Persisch und Farsi. Die Sprache in Afghanistan, Iran und Afghanistan, Iran und Pakistan gesprochen wird. Und arbeite ich mit der Bundespolizei, mit dem Kriminalpolizei, mit dem beim Bundesamt, Regierung von Oberbayern, für Verfassungsschutz und für Frauenhäuser, für alle Behörden, was unter dem Namen Behörde gibt, ich arbeite mit denen zusammen, damit, weil ich von dieser Kultur komme, aus dieser Kultur komme, ich habe mehr Kenntnis von, wie man sich von Behörden vorstellen oder reden oder ihre Probleme vortragen. Weil wir reden so blumig, so schön und indirekt und dann kommen wir im Hauptpunkt. Und für in Deutschland für sowas ist Zeitverschwendung. Da habe ich gelernt, es ist so gut drüber bringen und sehr hoffentlich.
Ja. Wo ist denn Ihr Arbeitsplatz? Also sind Sie irgendwo dann fest angestellt oder sind diese Dolmetschertätigkeiten in einer freien Dolmetschertätigkeit?
Gute Frage. Ich war Freiberuflerin als Dolmetscherin, Übersetzerin vorhin, aber seitdem diesem Flüchtlingsflut nach Deutschland angefangen, ich wurde von meiner Ehrenamtlichkeit gebeten, dass ich bitte mit uns arbeiten anfangen als Festangestellte, weil sie mich dringend bräuchten. Dann habe ich ja gesagt und ich bin ja jetzt
fest angestellt. Das ist bei der Stadt München oder bei einer Behörde oder wo sind Sie?
Beim Caritas.
Bei der Caritas.
Ja. Mhm. Und in einem Jugendhaus arbeite ich. Ich kann gut sagen, dass wir betreuen viele Kinder aus verschiedenen Nationen, aus Eritrea, aus Syrien, aus dem Irak, aus Somalia, aus Afghanistan, aus Pakistan, obwohl vielen die Sprache ich nicht kenne, aber wir verstehen uns wunderbar und ich habe sehr guten Zugang zu diesen Kindern. Als Tante, die nennen mich Tante und die Tante kann mit alles, über alles mit diesen Kindern sprechen und sogar die aggressiven Kinder kann ich sofort runterbringen und ein paar schöne Wörter auch mütterlich geben und dann sieht sie, okay Tante, danke ja Tante, okay, akzeptieren wir. Und das macht mir Spaß. Und Dolmetschen, jetzt ist zu meinem Nebenjob geworden, mhm. Aber ich gebe es nicht auf. Mal zum Hauptjob, mal zum Nebenjob.
Ja, haben Sie Fragen, Anmerkungen? Ja, bitte.
Ist denn das Kontakt zwischen Ihnen beiden entstanden?
wie der Kontakt zwischen Frau Scheib und Frau Abi entstanden ist.
Ja, ja, durch Refugio. Ja.
Können Sie das so ein bisschen erzählen?
Ich arbeite auch sonst für Refugio und da wurde ich gefragt, ob ich da mitarbeiten würde. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Und ich bin auch besonders froh, dass es gerade Roya war, mit der ich dann arbeiten durfte.
Danke.
Weil sie war so offen und das ist ja, was Sie hier uns alle, also was Sie jetzt hier alles gehört haben, ist ja für Roya nicht ohne Folgen. Nicht? Sie hat da schon jetzt, bekommt sie massive Drohungen von eben ihren Landsleuten und sie hat es dennoch gesagt, weil sie gesagt hat, es ist die Wahrheit und die muss man sagen dürfen. Und also ich bewundere sie wirklich sehr für ihre Art, auf ihre stille Art kämpferisch zu sein. Das finde ich ganz großartig. Sie schreit nicht rum, aber sie sagt, was Sache ist. Und
Dankeschön.
Das können Frauen wahrscheinlich besser als wir Männer. Erzählen Sie uns ein bisschen was. Sie haben einen Text vorgelesen, der veröffentlicht ist in einem Buch. Vielleicht ist das Buch ja auch ein Anlass, mal wieder die Nase zwischen zwei Buchdeckel zu stecken. Können Sie ein bisschen was erzählen über das Buch? Worum geht es da? Ist das eine Sammlung von solchen Flüchtlingsschicksalen?
Ja, das sind Münchner Schriftsteller. Ja. Mhm. Die wurden dann von Refugio gefragt, ob sie mitmachen. Und alle haben mitgemacht. Und das
Wie heißt
kann
das
jeder
Buch
sich denn? Mal anschauen. Oder ich kann es auch vorlesen. Das sind Namen, die Ihnen bestimmt auch zum Teil bekannt sind. Friedrich Arni zum Beispiel, Doris Dörrie. Ich lese jetzt nur mal die Prominenteren, Lena Gorelick, Dagmar Leupold, Albert Ostermeier, Cornelia von Schelling, Fridolin Schley, Tillmann Spengler, Uwe Timm, da kennen Sie bestimmt einige. Und das, der Alitera Verlag, der das Buch gemacht hat, der kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus, weil alle Leute wollen dieses Buch haben. Ja? Das ist also war nicht nur eine schöne Arbeit, sondern es ist auch überraschend publik geworden.
Der Titel heißt, wenn ich das von hier sehe, Die Hoffnung im Gepäck.
Ja. Mhm.
Die Hoffnung im Gepäck.
Die Hoffnung im Gepäck und das ist der Alitera Verlag in München. Und das ist im Buchhandel.
Ich glaube, es ist im letzten Jahr erschienen, richtig? Oder 2015?
Ja. Ja. Ist gar nicht genau.
So im Oktober, November?
Ja.
Im November?
Ja. Also wir werden auch oft eingeladen. Wir beiden gemeinsam.
Und
ist ja der Sinn.
Ja, ich halte das für sehr sinnvoll, ja. Sie haben mir erzählt, dass die Veranstaltungen, die Sie bisher besucht haben, immer in einem guten Rahmen verliefen. Allerdings haben Sie mir auch gesagt, dass manchmal Leute kommen, bei denen sie sich nicht so ganz sicher sind, aus welchem Geiste heraus sie kommen, richtig?
Ja, natürlich. Wir hatten auch schon Taliban als Gäste und das war natürlich etwas, musste man also sehr viel reden, damit die wieder nicht mehr geredet haben. Ja.
Also es war kein Dialog, sondern
Streit.
Den Streit zu vermeiden, ja.
Die hatten geglaubt, sie könnten an einem Abend jetzt die Münchner auf ihre Seite bringen, so ungefähr.
Ich glaube, da unterschätzen sie die Münchner.
Ja, es wollte keiner mitziehen, nein.
Ja. Gut so. Ja, Sie haben eine Frage.
Wenn ich richtig verstanden habe, ist Ihr Mann auch in Deutschland. Fühlen Sie sich denn jetzt sicher?
Also, Ihr Mann ist in Deutschland, fühlen Sie sich sicher?
Nein, nein, das ist schon Ihre Frage, gut, die Antwort auch. Mein Mann ist in Deutschland, ich fühle mich nicht sicher, aber ich kann es auch nicht ändern. Ich habe mein Ziel erreicht für meine Kinder und ich habe viel gekämpft, dass die Schule endlich besuchen dürfen. Und ich habe sowieso mein Leben in Gefahr gesetzt, überall war ich in Gefahr. Und hier denke ich, genauso kann passieren, aber ich fühle mich in Deutschland einerseits sicher, weil ich in einem in einem Land bin, das Gesetz unterstützt uns allen. Und deswegen, mein Wahl war Deutschland, mein Ziel auch Deutschland gewesen. Aber trotzdem, als ich erfahren habe, dass dir wieder nach Deutschland gekommen ist, Hintergrund war, ja, aber ich lasse mir nicht anmerken.
Sie hatten eine Frage, dann Sie, aber fangen wir mit Ihnen an. Haben die Kinder Kontakt zum Vater?
Ja, meine Kinder haben Kontakt mit dem Vater. Und seit einem Jahr, meine Tochter hat keinen Kontakt mehr mit dem Vater. Aber die zwei Söhne ja, weil der Vater sich hier alleine fühlt, total allein. Und er arbeitet nicht. Und deswegen, die Kinder sind immer noch seine Kinder. Und ich habe das in Deutschland gelernt, dass die Kinder haben Recht, ihren Eltern, wenn geschieden sind, sich ihren Eltern treffen, besuchen. Damals wollte ich nicht, aber jetzt schon. Sie treffen sich und ja, vielleicht ist das auch Last für den Kindern, aber klar, die können es schon zwischen Mutter und Vater balancieren, weil die schon auch erwachsen sind, 25 Jahre alt, 26. Die können schon jetzt selber entscheiden.
Es ist übrigens für mich sehr bemerkenswert, wenn ich mal einen Sprung auf eine etwas allgemeinere Ebene heben darf und mit Vorgriff auf den nächsten Montag. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass jemand in der Lage ist, Rechtsstaatlichkeit zu akzeptieren und zu leben vor solch einem Hintergrund. Mhm. Ja. Wie leicht machen wir uns das, den Rechtsstaat anzugreifen? Ja. Großen Respekt.
Dankeschön.
Sie hat eine Frage?
Ja, haben Sie den Eindruck, dass die Lage der Flüchtlinge heute anders ist als damals, als Sie da geflohen sind?
Ist die Lage der Flüchtlinge heute anders als zu der Zeit, als Sie geflohen sind?
Meinen Sie, dass hier in Deutschland die bekommen mehr Hilfe?
Ja.
Nee, oder?
Ja, also ob ja.
Ich
also
denke, schön.
Der Blick auf die Flüchtlinge?
Ja.
Und auf der anderen Seite auch, dass dadurch, dass so viele gekommen sind,
ob es mehr Rassismus gibt und andererseits, ob es mehr oder eine bessere Organisation gibt.
Rassismus und Rassismus, würde ich sagen, gibt es überall, auch in meinem Land, in Deutschland sowieso, überall, sage ich, nicht nur in Deutschland, sondern überall. Und in Deutschland habe ich auch selber erlebt, dass meine Nachbarinnen und Nachbarn haben mich als Ausländer genannt und Ausländer, du darfst nicht mehr reden, du sollst hier raus. Ich musste diese Wohnung aufgeben, richtig. Ich habe nur meine Kinder nicht erlaubt, mit dem Nachbarn sich anzulegen, handgreiflich werden. Und wir haben uns eine andere Wohnung gesucht und ja, aber 6 Jahre lang haben wir dort gewohnt, das war katastrophal. Aber endlich haben wir geschafft, eine neue Wohnung zu bekommen, dann sind wir umgezogen und haben wir jetzt Ruhe, aber richtig jetzt respektabel und für allen und wir verstehen uns gegenseitig sehr gut. Sogar meine Nachbarinnen und Nachbarn, wenn mit mir reden oder wir uns begegnen, dann sie schicken, dann sie sagen, schöne Grüße an ihre Kinder auch. Ja? Das ist auch schon was Gutes. Aber am Anfang vielleicht nein, aber jetzt schon, weiß ich nicht, woran das liegt, an uns oder an gegenseitig gegenüber. Das Rassismus geht überall. Und von der Organisation hier würde ich sagen, ja, es ist jetzt sehr gut organisiert als damals. Damals für uns haben Sie aus dem Buch gehört, dass nicht alles so richtig gewesen. Aber jetzt sage ich auch zu diesen Kindern, diejenigen, die ich betreue, sage ich, ihr seid hier sehr verwöhnt und ihr bekommt alles, sogar Dolmetscher. Wir haben damals keinen Dolmetscher mitgehabt oder hat uns begleitet. Wir haben mit unseren Büchern, unserer Hilfe, eigene Hilfe, haben wir geschafft. Aber mit den, jeder hat eigene Dolmetscher oder eine Muttersprachler oder zwei, drei Muttersprachler auf jeden Fall in diesen Häusern gibt. Das ist nochmal ein Glück. Und bei uns damals war nicht. Und vom Essen, Trinken, vom Unterhalt oder vom Pflegegeldern. Und Taschengeld hat sich nicht zu viel geändert, für Erwachsene ja, aber für die Kinder nicht. Aber andererseits ist es sehr gut, vor allem die allen Vormunden, die haben Betreuer, die haben richtige zum Leben, die gehen, besuchen die Schule sogar, Deutschkurs, jeden Tag die besuchen Deutschkurse, bei uns gibt es Deutschkurs, die fünf Tage in der Woche geht und sogar 4 Stunden am Tag, das ist schon mal viel und damals, wir haben nicht gehabt, ich habe Deutsch zu Hause gelernt und danach habe ich Ausbildung gemacht und sowas. Für mich war gar nicht so gut, so wie jetzt für diese Flüchtlinge. Respekt, es ist richtig, Deutschland war vielleicht nicht gut vorbereitet oder überhaupt nicht vorbereitet, aber das hat sehr schon hingekriegt.
Sie hatten, glaube ich, eine Frage.
Ja,
ja.
Und das jetzt zusammenzubringen mit dem, was wir gehört haben, ist vielleicht noch ein bisschen schwierig. Also ich habe auch viel Kontakt mit diesen jungen Männern und natürlich bin ich eine, ich bin die Oma. Da ist Respekt, da ist alles da. Aber ich frage mich, wie gehen Sie um mit dem, was Sie hier einmal erleben in Deutschland? Man will Sie ja nicht unbedingt.
Ich versuche die Frage zu wiederholen. Sie sprechen an, dass es mittlerweile sehr viele junge afghanische Männer in Deutschland gibt über die Flüchtlingswelle und die natürlich ein Bild mitbringen aus ihrer Kultur von den Frauen. Und sie fragen sich, wie das sich entwickeln kann und was daraus werden kann. Das ist die Frage.
Ja. Ich bin sehr persönlich in Kontakt mit diesen Jugendlichen, vielleicht in Gesellschaft, in deutscher Gesellschaft oder in dieser Kultur. Sie zeigen sich nicht so, wie sie sind. Sie sind in erster Linie sehr traumatisiert, weil die haben so von gleiche Geschichte oder gleiche Erlebnis so wie ich und wie meine Kinder. Die sind voll traumatisiert, die können sehr aggressiv hier werden, was ich erlebt habe. Weil die aus der Kontrolle raten, die können das nicht alles in der Kontrolle haben, weil die zuerst das Land verloren, die Eltern haben sie nicht mehr bei sich, die Geschwister vielleicht aber nicht, die Sprache nicht und das Essen, die eigene Küche. Und die 5 Sachen, die haben nicht mitgebracht. Sie kommen hier, die fühlen sich ganz fremd. Und als ich angekommen als Flüchtlinge, als eine Heimatlose. Zuerst habe ich immer versucht, in meiner Sprache jemanden zu hören oder meine Sprache wieder zu bekommen. Spricht hier jemand meine Sprache, außer meine Kinder oder meine Familie? Man ist so einfach. Und von der Küche aus dem Heimat, wenn ich diese Häuser vorbeigegangen und ich habe so einen Geruch gehabt, so aus meinem Heimatland, dann sofort bin ich gestanden, oh, es riecht nach meinem Heimat. Es kommt indirekt. Ich wollte es nicht, aber es kommt indirekt. Ja? Meine Sprache, meine Küche. Und diese Kinder am meisten vermissen die 2 Sachen, die Sprache und die Küche. Und die Eltern sowieso haben alles auf diese Kinder gesetzt, nach Europa, nach Deutschland geschickt, damit sie sich versichern und deren Familie. Das ist eine Riesenaufgabe für diese kleinen Kinder, die erleben ihre Kindheit nicht. Die brauchen diese Zeit, ihre Pubertätzeit oder sowas zu erleben, aber die haben leider es nicht. Ich nenne diese Kinder Michael Jackson, alle sind Michael Jackson. Und, aber aus diesem Grund, weil ich sie gut verstehe, meine Sprache, wenn ich sie mich hören, die kommen rein, die werden vorgestellt, dass dieser Junge aus Afghanistan gehört diesen Einrichtung. Dann ich werde aufgerufen, gehe hin und sage Hallo und die sagen mir, dass er aus Afghanistan ist. Und ich rede in der Sprache mit ihm, dann ich sehe, der strahlt plötzlich, dann redet mit mir und nennt mich Tante, ja. Und manchmal auch die Namen, wenn sie mir auch mich Mütter nennen, ist kein Problem. Das ist eine Respektsache, wenn man Mutter oder Tante genannt wird. Aber in unserer Kultur ist sehr geschätzt, In anderen Kulturen habe ich gesehen, dass es nicht so gut geschätzt. Dann sagen sie, ich bin nicht deine Mutter, ich bin nicht deine Tante und sowas. Oder fühlt man sich dafür zu alt, oder weil man Tante oder Mutter muss sehr alt sein und ich bin nicht alt. Sowas, es, für mich, denke ich, es macht keinen Sinn. Wenn ich sehe, ein Mensch ist glücklich, es tut mir gut, und gehe ich voran und sage ich, ja, hallo, und wir reden, und dann plötzlich ist die Verbindung da. Einerseits, der fühlt sich glücklich, sagt zu mir, Gott sei Dank, Tante, dass du da bist. Ja, dann ich bin da, und die ganze Zeit wir reden. Und manchmal, ich lasse diese Kinder überraschen von eigener Küche. Ich gehe manchmal auch in die Küche, mache ich etwas mit dem Hauswirtinnen was, dass die etwas aus dem Heimatland auf den Tisch kommt, und dann sie freuen sich und sie sind sehr glücklich. Und denke ich, dass es nicht nur, dass ich sie nur eine Freude schenken, sondern es ist eine Politik, eine Hauspolitik, meine Hauspolitik. So habe ich meine Kinder großgezogen. Gut reden, mal streng sein, mal gut reden, mal streng sein, und dann funktioniert sehr gut. Ansonsten allein die drei Kinder konnte ich nicht so erziehen, weil ich guten Erfolg davon habe. Ich würde es weitergeben, und Motivation ist zu meiner Persönlichkeit geworden. Jederzeit, wenn ich mit dem Menschen rede, plötzlich schaltet sich um, und dann ich werde ein Mensch oder versuche ihn zu oder sie zu motivieren. Plötzlich kommt meine analytische Seite hoch, und dann denke ich, okay, stelle ich fest, was der braucht momentan, was der vorhat, dann versuche ich ihn zu motivieren. Ich habe richtig Erfolg, und viele Frauen auch hier, die sogar aufgegeben wollten, wieder zurück nach Afghanistan, aber ich habe sie verboten, wieder zurückzugehen und aufgeben. Sie haben angefangen, neu Leben zu anfangen und neu arbeiten und nochmal heiraten hier und so. Plus Kinder, Frauen, Männer, für mich, wenn die mich brauchen, ich bin für sie da.
Sie hatten eine Frage.
Was ist aus den Kindern Ihrer Schwester
geworden?
Die waren drei Jahre bei mir. Und die haben auch ihre Ausbildung abgeschlossen. Und die Tochter hat immer noch Kontakt mit mir. Sie hat eigene Wohnung, eigenes Leben jetzt. Sie lebt eigenständig. Aber der Sohn hat nochmal Kontakt mit dem Vater aufgenommen. Dann besucht mich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr.
Sie haben sich gemeldet.
Sie sagten, Ihr Mann war bei den Taliban.
Ja.
Ja. Und es sind noch mehr Taliban in Deutschland. Wieso gehen die nach Deutschland?
Wieso kommen die Taliban wie Ihr Mann nach Deutschland? Was wollen Sie? Das ist eine Zukunftsweise.
Es kann jeder nach Deutschland kommen, so wie ich, so Taliban, so Al-Qaida und Daesh, alle kommen nach Deutschland. Das ist eine gute Frage. Die sind schon da. Taliban, Al-Qaida, Daesh und auch den emanzipierte Menschen, die sind alle da. Und das ist dem Staat überlassen. Es muss richtig gut in der Labor schicken und alles herausfinden, wie es gut, wie es schlecht. Das kann ich nicht sagen. Alle sind gemischt da. Guten und Schlechten, alle sind da. Einige, die Guten, die ihren Leben gerettet haben, und die Schlechten, die diese Situation ausnutzen wollen, die sind auch da.
Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie hierher kommen, weil sie irgendwelche schlechten Absichten haben. Ich frage mich nur, was wollen die in einem Land, was so völlig anders ist? Also wir haben keine Frauen in... also all diese Frauen mit kurzen Röcken, das ist doch ganz schrecklich für die.
Genau.
Wie passt das kulturelle Bild, das Sie mitbringen, jetzt zu den Zuständen, die Sie hier vorfinden?
Ja.
Wie kommt das zusammen?
Sogar sage ich auch in der Arbeit zu meinen Kollegen, dass ich andere Kulturen in Afghanistan erlebt habe, und diese Kinder sind gar nichts aus diesem Kultur. Ich erschrecke mich, die sind total schrecklich, aber die sind Kinder. Keiner hat sich um denen gekümmert. nicht gut erzogen. Die sind nur zur Arbeit gegangen, so wie ältere Männer, die wie Erwachsene, die gearbeitet haben und sich um die Familie gekümmert haben. Die haben Geld nach Hause gebracht. Ich sehe schon, dass mit einigen, dass ich so richtig ins Gespräch komme und der ist vielleicht von 10 Einrichtungen rausgeflogen, bei uns gelandet. Ich habe ihn so im Griff, er redet mit mir so gut, der voll hoffentlicher Mensch, weil keiner mit ihm so gut geredet hat. Die sind die Kinder, die im Krieg aufgewachsen sind, zur Welt gekommen, aufgewachsen. Deren Eltern sind auch Analphabet und die sind auch kennen nur die Waffe und Bombe und sowas. Keine Schule besucht haben, die kennen keine Bücher sowas, sondern deren Spielzeug waren auch die Waffe und künstliche Waffe, die haben so gelernt und gegen Frauen sowieso, die haben ihren Mutter und Schwester gesehen, dass die alle in der Küche geschuftet haben und keiner sich bei denen bedankt hat. Die sind solche Kinder, aber hier sehen Sie meine Aufgabe, ich erkläre das. Dieses System, was für ein System in Deutschland läuft, ich erkläre alles und dann die verstehen das. Okay, Tante, das sage ich, das mache ich nur ich. Ich hoffe so, wie ich viele wir engagieren können. Aus eigene Heimatland, Leute, eigene Sprache, eine Küche. Das macht viel aus. So nicht bürokratisch oder sowas, sondern ganz leicht von der Küche, von zu Hause. Kann man anfangen. Diese Kinder sind die Perlen. Die sind alle nicht Kinder. Im Kopf sind sie sehr reif. Und hier werden sie so wie kleine Kinder behandelt. Sie rasten aus, sagen, wir sind keine kleinen Kinder, weil sie so wie ein 20- oder 30-jähriges Mann nach Deutschland gekommen, sich um ihre Familie, seine Familie zu kümmern. Und hier nennen wir sie Jugendlichen und, oder unter 18 und ihr dürft nicht alleine bis um 8 Uhr draußen sein oder sowas. Die werden aggressiv, die können das nicht akzeptieren. Sie möchten so wahrgenommen werden, wie sie sich vorstellen. Und mit diesen Vorstellungen braucht man mehr Arbeiten, nicht als Pädagogen, der kommt und sagt, Herr Mohammed, putz den Tisch. Sagt, hey, wer bist du in meinem Land? Frauen sind gar nichts. Was für eine du bist? Du sagst mir, ich muss den Tisch putzen. Mache ich nicht. Dann komme ich und sage, hallo Mohammed, mein Sohn. Ich nenne ihn mein Sohn. Das macht viel aus. Sagt, mein Sohn, machst du das oder nicht? Putzt du den Tisch oder nicht? Oder soll ich machen? Kein Problem, mach deine Mama. Ich bin deine Mama. Ich nehme die Lappe aus der Hand, ich werde es putzen. Dann sagt, nein, das mache ich. Nee, Tante, das machst du nicht. Das mache ich. Ich sehe dann, so leicht funktioniert das. Ohne ein Studium oder Ausbildung und extra was dafür zu haben, diese Flüchtlinge alles im Griff zu bekommen. Nein, Menschlichkeit hat einen riesen Erfolg. Und diese Kinder überhaupt nicht bekommen. Nicht, sage ich nicht in Deutschland, sondern in unserem Heimatland. Die werden misshandelt, sogar vergewaltigt. Die erzählen mir von ihren Vergangenheiten, die sehr schrecklich ist. Sogar ich kann sogar nicht darüber reden. Aber sie sind hier, um die Schule zu besuchen und arbeiten. Die sind Arbeitskräfte, die sind Deutschlands Zukunft. Wenn sie gut erzogen werden, so gut in die Augen gehalten werden, mit Gewalt nirgendwo geht weiter. Und so hart reden, wenn man lieb redet, funktioniert. Wenn man hart ist und hart redet, funktioniert überhaupt nicht. Sogar zu Hause mit meinen Kindern nicht, mit mir auch nicht.
Mit meinen Studenten auch nicht. haben Sie noch weitere Fragen? Hier haben wir eine und da haben wir eine. Ja, bitte, Sie zuerst.
Was hören Sie denn Neues aus Afghanistan? Gibt es da irgendwelche Hoffnungszeichen, dass es besser wird?
Gibt es Hoffnungszeichen in Afghanistan, wollen Sie wissen?
Überhaupt nicht. Zuletzt die Nachrichten, das aktuelle Nachrichten, dass noch ein schlimmerer Mensch ist unterwegs nach Afghanistan diese Macht zu übernehmen. Der heißt Gulbuddin Hekmatyar. Und Hekmatyar ist bekannt in der ganzen Welt als einen Extremist-Muslim. Er ist sehr bekannt, der ist auf dem zurückkehren nach Afghanistan. Und das macht mehr Angst und allen, aber weiß ich nicht, wie es weitergeht, kann ich auch nicht sagen, weil besser kommt nicht, kommt schlechter. Ich bin für junge Kräfte, für junge Menschen, dass die Macht übernehmen, nicht immer die Alte, die mit dem Gedanken sehr alt sind und mit dem von Alter sehr alt sind, die vor 50 Jahren sind alles vorbei, die 50er bleibt bei 50 Jahren, aber ich bin für neue Generationen, aber leider für neue Generationen keine Chance. Überall sage ich, Krieg geht weiter, wenn immer im Kopf so alt denken, so negativ denken, weil die junge Generationen mir keine Chance kriegen. Ich sehe schon die Jugendlichen aus dem Heimatland geflohen sind aus dem Irak, aus Syrien, aus Afghanistan. Die sind alle junge Leute. Ältere sind noch da.
Ja. Sie hatten eine Frage. Können
Sie sagen, welchen Aufenthaltsstatus Ihr Mann hat, wurde Sie gefragt bezüglich des Bleiberechts, den man Ihren Mann zugestanden hat?
Also, Sie wollen wissen, ob welchen Aufenthaltsstatus Ihr Mann hat und ob Sie gefragt worden sind über Ihren Mann von den deutschen Behörden her, wie Sie das einschätzen.
Ich persönlich wurde nicht gefragt, weil ich am Anfang das angegeben habe, dass mein Mann ein Taliban ist. Nicht am Anfang, nein, als ich habe meine Interview gegeben habe, nein, weil vor Angst, ich konnte viele Sachen nicht erzählen, ich habe nicht die Wahrheit erzählt, richtig, weil ich hinter Druck war. Und nachdem mein Mann nach Deutschland kam und hat mich angezeigt, dann diesen Prozess weitergegangen, dann habe ich alles ausgesprochen, dass er ein Taliban ist und deswegen, ich habe Angst gehabt, ich habe mich versteckt gehabt.
Warum hat Ihr Mann Sie angezeigt?
Mein Mann, als nach Deutschland kam, suchte nach uns, ich habe mich und wir haben uns versteckt, ich und meine Kinder. Ich wollte nicht, dass er mit Kontakt zu uns kommen, aber er hat versucht, durch alle Behörden und all Mögliches, das uns zu finden. Und es war mein Pech, dass meine Schwester gestorben und wir haben Trauerblätter verteilt. Und auf diesem Blatt stand, wo ich diese Zeit mich befinde. Und wir waren auf Trauerfeier in der Moschee. Da sind Polizisten gekommen, wollten mich festnehmen. Aber habe ich gesagt, nee, dass meine Schwester ist gestorben, bitte mir ein paar Tage Zeit geben, weil ich nicht in der Lage bin, mit euch zu gehen.
Es ist auch für Welcher mich, Vorwurf würde Ihnen denn gemacht?
Dass ich die Kinder entführt habe. Ja. Und, ja.
Ich glaube, Sie waren vor der Dame, also bitte und dann Sie.
Und der hat mich gefunden.
Wert des Westens.
Ja.
Jetzt wollte ich Sie mal fragen, Sie leben ja jetzt seit einigen Jahren hier bei uns und haben jetzt auch diese Flüchtlingskrise mitbekommen, die jetzt über uns hereingebrochen ist. Es gibt eine Willkommenskultur und es gibt jemanden, der sagt, das schaffen wir. Und dann gibt es aber Menschen, die sagen, nein, schaffen wir nicht, wollen wir nicht. Und jetzt müssen wieder viele Menschen im Mittelmeer sterben. Und die Situation auf der Balkanlinie ist auch unsicher. Wie beurteilen Sie
die beurteilen Sie die Situation mit dem starken Anwachsen von Flüchtlingszahlen in dem letzten Jahr und davor? Diese Situation in unserem Land, dass wir einerseits eine Willkommenskultur versucht haben zu leben und andererseits aber auch viele Bedenken dagegen.
Mhm, ja, einerseits Willkommenskultur, ich finde es wunderbar, alle verstehen gut, die haben so verstanden, dass Deutschland uns eingeladen hat, dann die haben schnell gebracht nach Deutschland. Die sagen das, wir sind eingeladen. Ich sage, nein, ihr seid nicht eingeladen. Und unter vielen Gründen. Das hat sich so gehört. Willkommenskultur. Und weil Willkommen bei uns sagt, komm, die Tür ist auf für dich. Und die haben so es verstanden und aufgenommen. Und einerseits diejenigen im Balkan noch stehen und dort kämpfen, einen Weg zu finden, deren Kinder sind hier. Die Kinder leiden hier, die Eltern dort. Und trotzdem ist die Verbindung da. Diese Kinder versuchen, deren Eltern hier zu holen, weil es ist unmöglich, Eltern dort, Kinder hier. Und die können sich nicht konzentrieren, sogar in der Schule. Externe Schüler haben wir und interne Schüler, die sind nicht konzentriert, weil immer wieder neue Nachrichten aus diesem Bereich hören und die mitleiden, mit weinen und schlechte Tage, die haben, die kommen überhaupt nicht in der Schule. Warum? Weil die schlechte Nachrichten gehört haben. Und diejenigen auch, die Familien noch in Afghanistan haben oder in Syrien, auch die sie aktuell sind, weil momentan Hightech und iPhone haben die alle. Und sie sind alle aktuell und hören neue Nachrichten. Und das gleiche Problem ist neu, nochmal heute dort bombardiert worden oder Raketen geschossen worden. Ist meine Familie im Leben oder nicht? Das ist schon die Frage. Konzentration ist für diese Kinder null. Und die Eltern, die wollen auch zu den Kindern kommen. Die haben auch alles verkauft dort, was die hatten, alles verkauft, sehr billig. Und auf die Reise, sich auf die Reise gemacht, aber hier haben sie gar nichts mehr. Und die warten nur einen positiven Weg nach Deutschland oder irgendwo, sich diesen Asylantrag zu stellen. Aber zurückgehen, das heißt, hier haben sie nicht geschafft, dort haben sie nicht geschafft. Hier sind sie gar nicht, dort sind sie gar nicht. Hier haben sie nicht, dort haben sie nicht. Im eigenen Heimatland muss man Asylantrag stellen, weil das Heimat selber zu arm für sowas, einen Asylantrag anzunehmen. Versprechen unsere Politiker viel, in Tatsätzen null. Und andererseits sage ich, wir schaffen schon. Die Flüchtlinge sind auch Menschen, wir sind Menschen, alle Menschen auf aller Welt, die dürfen ohne Grenze zusammenleben. Wir sind Menschen.
Sie hatten sich gemeldet. Haben Sie Schwierigkeiten mit Aspekten unserer Kultur hier zurechtzukommen vor dem Hintergrund Ihrer Kultur?
Ich habe überhaupt kein Problem. Ich war von Anfang an integriert, weil ich so erlebt habe.
Also, die Dame setzt voraus, dass Sie vor dem Hintergrund Ihrer Kultur doch irgendwelche Elemente in unserer Kultur finden müssten, die Ihnen nicht gefallen. Was gefällt Ihnen an uns nicht?
Es gefällt mir alles. Ich fühle mich zu Hause, habe ich am Anfang gesagt. Wenn man sich zu Hause fühlt, dann passt alles. Nee. Ich fühle mich gar nichts fremd hier von Anfang an und für mich war die Integration gar nichts schwierig. Und es ist meine Aufgabe, diejenigen, die jetzt kommen, denen etwas beibringen. So wie Lehrer ihre Schüler, so wie Mutter und Eltern deren Kinder. Diejenigen wissen, müssen was für diejenigen nicht wissen, etwas abgeben. Das ist unsere Aufgabe.
Ich glaube, das Problem ist, wenn man lang genug hier ist, dann findet man schon was. Ich danke Ihnen beiden sehr.
Bitte.
Für den Beitrag heute. Sie haben es gemerkt, wir haben heute mal nicht auf einer abstrakten Ebene über einen Wert des Westens geredet. Das hätte man über das Asylrecht natürlich auch tun können, aber ich glaube, Sie sind auch in der Lage, da doch einiges aus den aktuellen Informationen auch an Grundlegendem herauszulesen. Heute war es uns mal wichtig, einen konkreten Einblick zu gewinnen und ich glaube, den haben wir sehr gut gewonnen. Ich danke Ihnen sehr dafür. Nächste Woche haben wir zu Gast Professor Friedrich von der Hochschule Konstanz. Der wird Ihnen versuchen, etwas zu erzählen über die offene Gesellschaft und vielleicht gelingt es ihm tatsächlich, an den heutigen Abend anzuschließen. Vielleicht sind Sie auch wieder da. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen und Ihnen beiden nochmals für den eindrucksvollen Abend. Applaus